Es gibt viele Eltern, wie ich ja auch früher, die dann denken, oh, mein Kind hat kein Problem, weil wenn es eins hätte, dann würde es ja zu mir kommen, und weil es nicht gekommen ist, hat es kein Problem, alles wunderbar. In Wirklichkeit schaut es ganz, ganz anders aus. Es reicht allerdings, wenn ich einem Achtjährigen einmal eine einzige Szene von 30 Sekunden zeige, das verändert sein Leben. Ich erlebe sogar, dass Kinder zu mir kommen und sagen, Herr Wolf, ich könnte Ihnen was erzählen, aber ich habe Angst um Ihre Seele. Um ihr, dass Sie das nicht aushalten, Herr Wolf.
Der Utopia Podcast.
Willkommen im Utopia Changemaker Podcast. Mein Name ist Martin. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es mal nicht um Energie, Ernährung oder Mobilität, sondern um etwas, das genauso tief in unsere Alltagskultur eingreift, aber viel zu selten im Mittelpunkt steht. Die digitale Welt von Kindern und Jugendlichen. Ja, viele Erwachsene und insbesondere Eltern wissen, da läuft etwas schief, und doch wissen Sie meistens viel zu wenig darüber. Bei mir zu Gast ist darum heute Daniel Wolf, der wie kaum ein anderer weiß, was Kinder und Jugendliche heute am Smartphone erleben und was das mit ihnen macht. Daniel war IT-Journalist und Lehrer und ist nun seit vielen Jahren als Digitaltrainer an Schulen unterwegs. Zudem ist er Autor des Bestsellers Allein mit dem Handy, in dem er die aktuellen Probleme schonungslos aufzeigt und zahlreiche Lösungsansätze beschreibt, wie wir den digitalen Alltag besser gestalten können. Über all das werden wir heute reden. Hi Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo.
Hallo, wir sind Andrea Gerhardt und David Wehle, die Hosts vom Podcast 2 vor 12, der Podcast über Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.
Hier sprechen wir mit Menschen, die sich für ein grüneres, nachhaltigeres oder sozialeres Miteinander einsetzen und uns zeigen, wie es gehen kann. Also hört doch mal zum Beispiel in die Folge 140 mit Arne Semsrott zum Thema Widerstand gegen Rechtsextremisten
oder in unsere 100. Folge mit Maya Göpel Transformationen schaffen.
Außerdem sprechen wir jede zweite Woche ganz persönlich über die Themen, welche Herausforderungen sie für uns mitbringen und wie wir damit umgehen.
Ihr merkt schon, da ist für jeden was dabei.
Jetzt reinhören, überall wo es Podcasts gibt und jetzt auch als Videopodcast auf YouTube.
2 vor 12, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes.
Erste Frage an dich, Daniel. Wenn dich ein Kind fragen würde, warum du das machst, warum gehst du eigentlich an Schulen und sprichst mit Kindern über Smartphones? Was würdest du denn antworten?
Ganz spontan würde ich sagen, weil es kein anderer macht.
Die Antwort ist gut.
Und zwar, ich habe gemerkt, viele Kinder suchen Ansprechpartner, haben aber kaum jemanden, mit dem sie wirklich reden können, weil die eigentlich wichtigsten Ansprechpartner, die eigenen Eltern, fallen in der Regel aus, weil die Eltern sind die gefährlichsten Ansprechpartner der Welt, denn sie sind die einzigen Menschen, die bestimmen dürfen, ob man eben ein Smartphone überhaupt haben darf oder eben nicht. Und weil sobald es irgendwie spannend wird oder krass, glauben Kinder sehr oft, dass die eigenen Eltern auch einfach inkompetent sind, weil sie als Kind keine Smartphones hatten, können sie das auch tatsächlich oft nicht beurteilen. Und auch sonst da draußen ist es schwierig. Die größeren Geschwister, die gibt's noch. Die kennen sich meistens auch ganz gut aus oder sogar besser als man selbst. Aber dann wird schon düster. Und mit Lehrkräften kann man auch nicht sprechen, weil die sind ja im Prinzip so ähnlich so alt wie die Eltern oft. Da geht's auch nicht richtig voran. Und ich habe gemerkt, die Kinder brauchen unbedingt einen Ansprechpartner, mit dem sie vor allem ohne Angst vor Strafe sprechen dürfen. Und wenn das nämlich der Fall ist, erst dann fangen sie überhaupt an, richtig zu erzählen.
Danke dir. Jetzt hat man in deinen ersten Sätzen schon rausgehört, wie nah du an diesem digitalen Alltag der Kinder dran bist. Mhm. Ich würde gern mit dir ein bisschen genauer hinschauen und grob durch die unterschiedlichen, Segmente gehen, die Kinder am Smartphone, die bedrohlich für Kinder am Smartphone sind. Also, was sehen die Kinder? Was passiert zwischen ihnen? Und was müssen sie manchmal ganz alleine auch aushalten? Lass uns doch mit den Inhalten beginnen. Ich sag mal, viele Erwachsene haben ja nur eine vage Vorstellung, was Kinder und wie früh Kinder Dinge am Smartphone sehen, die sie im besten Fall gar nicht sehen sollten. Eltern, würde ich sagen, haben die Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist. Wie sieht denn die Realität aus? Mit welchen Beispielen erklärst du denn Erwachsenen und Eltern?
Ja, also das ist bei uns relativ leicht. Als Digitaltrainer hören wir am Vormittag in den Schülerworkshops, wenn es gut läuft, erzählen uns die Kinder, was sie gesehen haben. Und dann können wir am Abend, beim Elternabend, den Eltern, natürlich anonym, das müssen wir den Kindern zusichern, aber den Eltern erzählen, was die Kinder heute an der eigenen Schule am Vormittag alles jetzt schon erlebt hatten. Und das reicht im Prinzip locker und fünfmal, weil an jeder Schule gibt es die unglaublichsten Geschichten, egal wo wir hinkommen. Das können auch sogar Grundschulen sein. Was weiß ich, Beispiel, gestern war ich an einer Grundschule hier in München, kommt ein 8-jähriges Mädchen und sagt, ihre kleine Schwester, 3 Jahre, hätte am Tag vorher, am Abend, einen Film namens Venom gesehen. Also so ein Superheldenfilm. Allerdings ist Venom ein ziemlich übles, blutrünstiges Monster und der Film ist garantiert nicht für 3-Jährige. Und sowas erzählen die mir dauernd. Die Eltern sind sich nicht darüber im Klaren, dass zum Beispiel YouTube ist ab 16 Jahre.
Ja.
Und das ist in der Gesellschaft nicht angekommen. Es wird natürlich von Google auch jetzt nicht besonders betont, sagen wir es mal so.
Ja.
Aus geschäftlichen Gründen. Aber was zum Beispiel total irre ist, wo die Kinder dann, wenn ich mit den Kindern diskutiere, ab wie viel Jahre ist denn YouTube, dann sagen die Kinder immer, Zahlen ab 12, sagen viele, das kennen sie aus dem Apple Store, also aus dem App Store oder 16 sagen auch viele, manche sagen auch 18, aber 0 sagt keiner und 6 auch nicht. Und dann frage ich, naja, wie schaut es denn aus? Wer von euch kennt die Szene? Ihr kommt in ein Restaurant und da ist eine Familie mit einem kleinen Kind, 2 oder 3 Jahre alt. Und das kleine Kind kriegt, damit die Eltern in Ruhe essen können, ein Tablet und auf dem Tablet läuft YouTube. Und dann melden sich alle. Und manchmal sagen auch alle, bei uns zu Hause ist es auch immer so. Und dann wird man schon hellhörig. Und dann sage ich, hört mal zu, ich werde euch jetzt beweisen, dass YouTube ab 16 sein muss. Ihr kennt nämlich den Beweis. Dann gucken alle, wirklich? Und dann sage ich, ja, passt mal auf, ihr merkt das nämlich jedes Jahr im Oktober. Wieso Oktober? Naja, Ende Oktober, welches Fest haben wir Ende Oktober? Und dann kommt es recht schnell auf Halloween. Dann frage ich, aha, was kommt denn zu Halloween-Filme ins Kino? Das ist natürlich kein Geheimnis, das wissen die. Gruselfilme. Und dann frage ich, jetzt passt mal auf, wenn ihr in einen Gruselfilm gehen wollen würdet im Kino, ja, ihr seid jetzt 9 und der Film ist ab 18 und ich wäre der Türsteher, was würde ich zu euch sagen? Und das wissen die alles. Ich darf nicht, weil ich bin zu klein. Dann sage ich, genau, richtig. Und das wäre auch ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz. Also der Kinobesitzer darf dich nicht reinlassen, sonst muss der Strafe zahlen. Dann muss er sein Kino zumachen, wenn die Polizei ihn erwischt. So, gibt's bei YouTube einen Türsteher? Dann rufen alle gemeinsam, nein. Und dann sage ich, aha, und jetzt passt mal auf. Wer von euch hat als Werbung, ihr könnt euch ja nicht aussuchen, als Werbung schon mal einen Trailer für einen Horrorfilm ab 16 oder ab 18 gesehen, melden sich nahezu alle Kinder.
Alle? In welchem Alterssegment sind wir jetzt nochmal?
Wir sind jetzt gerade in der Grundschule.
In der Grundschule, hast du gesagt. Deshalb, ich wollte nochmal nachfragen.
Ja, das ist nicht, aber Google ist ja relativ agnostisch, was Alters angeht. Eigentlich könnten sie natürlich, wenn sie wollen, das viel, viel besser machen. Aber es ist auch ein bisschen so eine kulturelle Sache. Auf YouTube finden sich Millionen Videos ab 16 und ab 18. Und natürlich finden die Kinder die. Das ist aber nicht, sie finden sie nicht nur nicht, sondern, beziehungsweise sie finden sie nicht nur, sondern sie kriegen sogar Werbung dafür angezeigt. Und das ist was die Lehrkräfte nicht wissen und die Eltern auch nicht wissen. Da wird also tatsächlich, ich glaube persönlich, dass Google das nicht mit Absicht macht. Ich glaube, dass das einfach so passiert, weil die lassen ihre Algorithmen laufen. Und die machen einfach das, was monetarisiert werden kann und funktioniert. Und das ist völlig egal, ob dabei irgendwelche Kinder irgendwas sehen, was sie nicht sollten. Das ist die Realität. Und die meisten Lehrkräfte, die dann dabei sitzen, denen schwant dann schon, oh, was ist denn da los? Weil wenn ich dann frage, was habt ihr denn gesehen? Welche Filme? Dann rufen die Filme rein. Zum Beispiel ganz, ganz bekannt ist S oder jetzt die krassere Version Terrifier.
Bei und S hast du in deinem Buch auch beschrieben, ne? Diese Szene, richtig. Der Clown sitzt im Gulli und zieht das Kind runter. Also wo du dir wirklich denkst, das schockt definitiv Erwachsene.
Das schockt alle. Erwachsene allerdings. Kinder schockt es nicht mehr. Und das Allerkrasseste, was ich manchmal erlebe, ist, wenn die Kinder sagen sowas wie, und das habe ich immer ein paar Kinder dabei, die sagen dann sowas wie, ja, es habe ich alle Teile gesehen, ist doch gar nicht so schlimm. oder Terrifier, ich kenne alle Filme, Herr Wolf, ist doch harmlos, sagen denn die in der dritten, vierten Klasse. Und dann schwant auch den Lehrkräften da hinten, oh, da geht ja was in großem Maßstab schief.
Ja.
Und leider ist YouTube tatsächlich aus meiner Sicht der erste Kontaktpunkt für grausame und sehr, sehr extrem gewalthaltige Inhalte. Und zwar, das Verrückte ist, die Erwachsenen können es gar nicht glauben.
Ja.
Die Lehrkräfte, wenn ich dann am Nachmittag eine Lehrerfortbildung habe, so wie gestern, dann mache ich mit den Lehrkräften immer, hört mal zu, wollt ihr mal sehen, wovon die Kinder gesprochen haben. Weil das interessiert euch ja, vielleicht sind eure eigenen Schüler und Schülerinnen. Und dann schauen wir da mal rein. Und den Lehrkräften, also Grundschullehrkräfte sind eh schon ohnehin, sagen wir mal so, nicht besonders horroraffin. die ja. kennen das alles überhaupt ja. gar nicht. Und wenn die nur die Vorschaubilder sehen bei YouTube, wenden die sich mit Grausen ab. Die Kinder halten das für harmlos.
Mhm.
Und das ist eine wie soll man sagen, Verschobenheit aller Maßstäbe. Das kann man sich kaum vorstellen. Und ich muss inzwischen sagen, ich erlebe sogar, dass Kinder zu mir kommen und sagen, Herr Wolf, ich könnte Ihnen was erzählen, aber ich habe Angst um Ihre Seele. Um Ihr,
wirklich?
Dass Sie das nicht aushalten, Herr Wolf.
Ja.
Das begegnet mir ab und zu. Und ich habe natürlich schon viel gehört inzwischen. Also ich habe Sachen gehört, ich könnte jetzt stundenlang darüber reden. wobei man vielleicht das ein bisschen so relativieren muss. Wenn jetzt zum Beispiel jemand diesem Podcast zuhört und dann denkt, oh Gott, Kinder schauen nur Horror. Das stimmt ja nicht. Es reicht allerdings, wenn ich einem Achtjährigen einmal eine einzige Szene von 30 Sekunden zeige, das verändert sein Leben.
Ja.
Und deshalb, man muss da sehr, sehr genau hinschauen. Und natürlich sehen sie nicht nur die ganze Zeit Hardcore-Gewalt und Pornos, aber es reicht ein einziges Mal, um teilweise die Kinder, und ich frage auch immer, wer hat schon mal was gesehen, was so schlimm war, dass es nie mehr vergessen konnte, melden sich alle Kinder, die Smartphones haben. Es ist verrückt. Ja?
Und auch unabhängig der Schulart?
Ja, also das Internet ist für alle Kinder gleich.
Ja.
Und sagen wir so, alle haben Smartphones, bis auf leichte Verzögerung in Montessori- und Waldorfschulen. Allerdings ist es dort so, dass die Kinder ein bisschen später anfangen, allerdings dann auf Lehrkräfte und Eltern treffen, die oft von der digitalen Welt nicht so richtig viel Ahnung haben. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand quasi vor den Kopf gestoßen, aber da ist einfach sozusagen die Beschäftigung mit der digitalen Welt einfach nicht so intensiv, was wiederum bedeutet, dass wenn sie dann anfangen, werden sie in der Regel gar nicht oder nicht so richtig gut vorbereitet und auch nicht so gut begleitet. Das heißt, in der achten Klasse ist dann wieder alles gleich. Aber immerhin haben die ein bisschen länger Pause gehabt. Und die Chance, dass sie sozusagen schon Apokalyptisches erlebt haben, ist nicht ganz so hoch. Aber es ist auch nicht auszuschließen. Auch in Montessori- und Waldorfschulen höre ich immer wieder von Lehrkräften, die sagen, ja, bei uns haben wir uns eigentlich darauf geeinigt, dass die Kinder noch kein Smartphone kriegen. Aber ich weiß von mindestens 4, 5 Schülerinnen und Schülern, die haben es heimlich.
Ja. Ja.
Und das ist dann noch schlechter, wenn man also quasi eine Vereinbarung hat und die nicht einhält und so weiter. Aber wir kommen ja überall an allen Schularten an diese Grenzen, dass kein Kind ist eine Insel. Und selbst wenn mein Kind gar kein Smartphone hat, kein Smartphone, kann ich nicht verhindern, dass ihm im Schulbus oder hinterm Busch irgendeiner was unglaublich Grausames zeigt. Und das passiert überall. Was passiert allerdings dann? Keiner kriegt es mit, denn die Kinder erzählen es niemals den Eltern. Und das muss man verstehen, weil viele Eltern, ich übrigens auch früher, ich habe das auch mal gedacht, so nach dem Motto, ja, ich gebe meinem Kind ein Smartphone und war ganz stolz, dass ich es ihm schon so früh gegeben habe, damit mein Kind digitale Kompetenzen entwickelt. Mhm. Und habe dann bei meinen großen beiden Kindern sehr, sehr viel später erst gemerkt, und meine große Tochter hat inzwischen Psychologie zu Ende studiert. Und beide große Kinder haben mir inzwischen gesagt, Papa, hätten wir dir auch nur das Leiseste von dem erzählt, was wir auf dem Smartphone haben, du hättest es uns weggenommen. Und ich war am Anfang völlig schockiert. Ich dachte, was, wieso denkt ihr von mir? Aber wahrscheinlich haben sie recht gehabt, ehrlich gesagt. Weil wäre ich unvorbereitet auf das getroffen, was die Kinder mir heute erzählen und zeigen, hätte ich wahrscheinlich aus Schutzreflex irgendwann mal das auch getan. Und damit allerdings hätte ich mir keinen Gefallen getan, weil wer einem Kind in so einer Situation das Smartphone wegnimmt, der bewirkt etwas, was er nicht will. Nämlich, das Kind lernt, es kann dem Elternteil nicht vertrauen und kommt nie wieder. Und das ist etwas, das ist den meisten Erwachsenen gar nicht klar. Aus dem Reflex heraus will man quasi erstmal diese furchtbaren Inhalte von seinem Kind fernhalten. Aber sie können ihr Kind nicht schützen so. Es geht nicht, weil ab einem Smartphone in der Klasse sind die Inhalte da. Es geht dann nur noch darum, solange wir als Gesellschaft uns langsam dieser Thematik nicht bewusst werden und irgendwie mal darüber reden, ob wir vielleicht ein Mindestalter brauchen für Smartphones oder bestimmte Apps, vielleicht eine wirksame Altersverifikation oder so. Bis das soweit ist, sind die Kinder auf sich allein gestellt. Und sie müssen damit zurechtkommen, ob sie wollen oder nicht. Ja, bei den Eltern halten sie aber wirklich geschlossen dicht. Und es gibt viele Eltern, wie ich ja auch früher, die dann denken, oh, mein Kind hat kein Problem, weil wenn es eins hätte, dann würde es ja zu mir kommen und weil es nicht gekommen ist, hat es kein Problem, alles wunderbar. In Wirklichkeit schaut es ganz, ganz anders aus. Und wenn man dann die Kinder fragt, hey, wer hat schon mal was gesehen, was so schlimm war, dass ihr nicht mehr schlafen konntet? Meldet sich so gut wie alle Kinder, die ein Smartphone haben, auch an den Grundschulen.
Okay.
Das ist wirklich, und da merken dann auch die Lehrkräfte, oh. Und die Standardreaktion der Lehrkräfte bezieht sich natürlich immer auf das, was die Kinder sagen, weil meine Kunst ist ja nicht, oder wenn man so will, Kunst in Anführungszeichen, also mein Handwerk ist ja nicht, dass ich selbst den Kindern irgendwas erzähle, sondern ich möchte die Kinder zum Sprechen bringen. Und ich glaube, inzwischen kann ich das ganz gut. Mhm. Und deshalb sind die Lehrkräfte so unglaublich betroffen auch und kommen dann her und sagen in der Regel, also die Standardreaktion einer Lehrkraft nach einem Digitaltraining-Workshop ist, Herr Wolf, ich habe mir schon sowas gedacht, ganz ehrlich, so bei diesen Kandidaten da, aber dass es so derart krass ist, das hätte ich mir nie vorstellen können. Um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Wie kann ich das nachverfolgen? Wie kann ich das nachbereiten? Ich muss mit den Eltern reden. Und das ist natürlich eine aus meiner Sicht tolle Sache, weil die Lehrkräfte dann zumindest schon mal erkannt haben, dass es hier ein gigantisches Thema gibt, weil die private Internetnutzung, die wirkt natürlich auch aufs Schulleben komplett ein. Aber es gibt nun mal tatsächlich da draußen Kinder und Jugendliche, die sind täglich doppelt so lange im Internet wie in der Schule.
Ja.
Und was die in der Schule machen, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Hat sich auch gar nicht so sehr geändert, aber was sie im Internet machen, das kennen wir aus eigener Erfahrung ja nicht. Und deshalb, wir müssen beginnen, da genauer hinzuschauen.
Lass uns gern etwas später über Lösungsmöglichkeiten sprechen. Ich würde nochmal zu weiteren Gefahren nachhaken. Und zwar Stichwort Cybergrooming, sexuelle Übergriffe. Ich bin mir tatsächlich unsicher, inwieweit der Begriff inzwischen schon Allgemeingut ist oder nicht. Letztlich geht es ja darum, Kinder werden von Fremden übers Internet, über das Smartphone angesprochen und manipuliert, meistens mit sexuellem Hintergrund.
Ja.
Und gerade da ist ja die Scham oder die Angst auch nochmal riesig, drüber zu sprechen.
Ja.
Wie groß ist das Problem? Wie häufig passiert das? Kannst du das einordnen?
Da gibt es derart erschreckende offizielle Statistiken schon, dass man Angst haben muss, wie groß dann das Dunkelfeld wirklich ist. Also es gibt da internationale Studien, die sprechen von jedem achten Kind bis zu jedem dritten Kind. Und Kind meint in Deutschland natürlich Kind bis 13,9. Ja, ab 14 haben wir Jugendliche bei uns nach rechtlicher Lage. Und aber ich kann das ganz einfach so sagen. Aus meiner Erfahrung, und jetzt kann ich sagen, mit ungefähr grob 150.000 Kindern und Jugendlichen würde ich sagen, in den Grundschulen jedes zehnte Kind, so ganz grob, ganz grob. In den
Weiterführenden Grundschulen, wir sind wieder bei
den Grundschulen. Jedes Kind bedeutet aber pro Klasse zwei oder drei Kinder. Ja. Und da kommt es auch darauf an, wo man natürlich ist. Es ist tatsächlich am krassesten und am schlimmsten an Förderzentren. Also Pädokriminelle suchen sich gezielt Schulen aus, wo sie glauben, dass der Fahndungsdruck nicht so hoch ist, dass sie nicht so schnell kapieren, was da eigentlich gespielt wird. Und in Förderzentren treffen sie auf ein in zynischer Sicht sehr fruchtbares Publikum, weil die Kinder dort so viel im Internet sind wie überhaupt keine andere Schülergruppe auf der Welt, weil die schon teilweise ihr ganzes Leben, weil sie nicht so leistungsfähig sind, kriegen den Tablet mit 3 Jahren in die Hand gedrückt und haben Nutzungszeiten von über 10, 12, 14 Stunden am Tag. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war neulich mal auf dem Förderzentrum, da kam ein Junge, 5. Klasse, zu mir und sagte, seine Eltern haben ihm jetzt Bildschirmzeit eingestellt, er dürfe jetzt nur noch 10 Stunden am Tag ins Internet.
Ach Gott.
Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und er sagte, doch, ich muss jetzt jeden Samstagabend zu meinem Freund, weil dann ist Internet alle. Dann haben wir zusammen sein Handy, da habe ich gesagt, glaube ich dir nicht. Dann haben wir seine Nutzungszeiten angeschaut. Er kommt nach Hause um 13.30 Uhr und ist bis 23.30 Uhr ununterbrochen im Internet. Und dann geht's aus. Okay. Zum Glück für ihn.
Ja? Okay.
Und diese Kinder sind speziell betroffen bei vor allem durch die Anmache von Pädokriminellen. In der Regel sind die Kinder heute so jung, oder nicht in der Regel, aber viel zu viele Kinder sind heute, wenn sie Smartphones kriegen, so derart jung, dass die Eltern mit ihnen über schwierige und oft eklige und sexuelle Themen überhaupt gar nicht reden wollen. Und das beste Beispiel für diesen Bereich ist ein Spiel namens Roblox.
Sagt mir tatsächlich gar nichts.
Ja, macht nichts. Roblox ist eines der bekanntesten Spiele in deutschen Grundschulen. Mhm. Vor allem die Mädchen spielen es. Es hat so eine, eigentlich ist es nicht ein Spiel, sondern es sind Hunderttausende von Spielen innerhalb einer Oberfläche. Mhm. Die meisten Eltern wissen nicht weiter, als dass da laufen so kleine Männchen rum. Ja? Mehr gucken die Eltern nicht. Und es gibt gigantisch viele Spielwelten und diese Plattform ist besonders, das muss man einfach sagen, durchseucht. Mhm. So durchseucht, dass die USK in Deutschland vor 2 Monaten die Einstufung von ab 12 auf ab 16 angehoben hat. Und man muss wissen, dass Roblox selbst einer der Geldgeber der USK ist. Mhm. Das heißt, wenn die das machen, dann muss es wirklich, dann brennt die Hütte. Also in den USA gab es da ein interessantes Video, das hieß Pedophile Hellscape. Und wissen Sie, wer spielt? 8-jährige Mädchen. Egal, ob es ab 16 ist oder ab 12. Mhm. Und auch gestern, ich war wieder da und die Mädchen spielen es begeistert. Natürlich spielt auch immer womit, dass jeder dieser Figuren, denen man dort begegnet, kann jeder sein. Das ist aufregend. Ja. Das ist so ähnlich wie wenn, vielleicht für unsere Generation vergleichbar, sie greifen zum Hörer und rufen irgendeine Nummer an.
Ja.
Das hat vielleicht jeder mal gemacht aus Spaß, um zu gucken, wer da hört, wer da abhebt, wie der redet und gleich wieder aufgelegt, sowas. Und das haben sie jetzt in ganz anderer Form auf Roblox, wo die Kinder mit, also klar, das ist eine Plattform mit einer Nutzerzahl von über 100 Millionen. Das heißt, da gibt es gigantisch viele mögliche Menschen und in der Fachsprache entstehen dann sogenannte Interaktionsrisiken. Ich sage den Kindern immer, sobald euch einer fragt, hey, wie alt bist du wirklich? Das ist so eine,
Das ist die Eintrittsfrage.
Mhm. Oder auch natürlich, wo alle Lampen angehen müssen, ist, bist du gerade allein zu Hause? Und, oder lass uns bitte wechseln auf Snapchat oder auf WhatsApp auf einem anderen Kanal, wo wir zwei alleine sind und die anderen geilen Säcke hier um sich rum, die alle in Verkleidung sind, neunjährigen Mädchen nicht, damit wir eben allein sind. Und das ist so eine völlige Parallelwelt. Und die Kinder wissen aber das nicht, dass das jetzt ab 16 ist. Wer sagt es denn den Kindern? Kein Mensch. Die haben das schon installiert, da war es noch ab 12. Und selbst dann hat sie es nicht interessiert. Altersangaben interessieren sowieso überhaupt niemand. Die Kinder nicht und auch die Erwachsenen nicht. Die Kinder wissen, dass sie bei jeder App, bei jeder, egal welche, bei TikTok, bei Instagram oder bei Spiel X, einfach irgendein Geburtsdatum eingeben können. Das wissen die.
Ja.
Und die geben auch regelmäßig, auch in der 3. Klasse, das beliebteste Datum ist 1.1.2000. Weil da muss man wenig rechnen und ist auf jeden Fall alt genug für alles. Und wenn man die Kinder dann fragt, wie alt seid ihr, was weiß ich, zum Beispiel auf TikTok, dann sagen die alle in der dritten Klasse, ohne mit der Wimper zu zucken, 25, 25, 25, 43, ich nehme immer das Geburtsdatum meiner Mama, oder 99. Ich habe so richtig so, ich habe die Jahreszahl so hochgeträllert und irgendwann auf OK gedrückt, völlig egal, wie alt ich bin. Die Kinder wissen, es prüft niemand nach. De facto sind bis jetzt alle sogenannten Altersverifizierungen reine Fassade für Eltern, die denken, ja, das hat schon seine Richtigkeit. Ja. Schwachsinn. Ich glaube sogar, es ist umgekehrt. Ich glaube, dass Kinder, die lügen, um eine App zu installieren, nachher über all das, was innerhalb dieser App passiert, weniger gern mit den Eltern sprechen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt TikTok ist auch so eine Plattform und auch Snapchat. Es ist also Cybergrooming, diese Thematik, wo quasi pädokriminelle Menschen sich an Kinder ranmachen, findet überall dort statt. Natürlich in Spielen, aber auch auf ganz normal traditionellen Netzwerken wie eben Snapchat, Instagram und so weiter.
Was passiert denn dann eigentlich genau? Was senden dann die Täter den jungen Opfern, wenn sie sie quasi in Chats isoliert haben?
Oder das Erste ist, also der, wenn man so will, in Anführungszeichen gemeinerweise klassische Angriff, wenn man so will, ja, ist, man kommt erstmal ins Gespräch, man lobt das Kind, wie toll es spielen kann, man freundet sich an, man spielt eine Weile zusammen. Man darf nicht vergessen, Pädokriminelle wissen ja, dass das, was sie tun, eine Straftat ist. Sie gehen sehr geschickt vor. Und da muss man sich auch da darf man sich irgendwie keine Illusion machen. Die tauschen sich aus auf Telegram und im Dark Web. Und die wissen, also da gibt es Anleitungen. Es gibt Anleitungen, wie macht man das? So ähnlich wie es auch diese Vergewaltigergruppe gab auf Telegram. Wie mische ich K.O.-Tropfen? Wie vergewaltige ich? Oder auch dort, wie vergewaltige ich ein Kind? Das wird getauscht. Da gibt es Anleitungen dazu. Und es geht erstmal darum zu loben, damit die Kinder sich freuen. Dann spielt man zusammen und irgendwann heißt dann, hey, jetzt kennen wir uns doch schon so gut, schickst du mal ein Bild von dir. Mhm. Nur einfach ein Bild, ganz harmlos, nichts Sexuelles, einfach mal ein Bild. Und dann, Bild wird natürlich auch zurückgeschickt, damit das Kind denkt, aha, ich spiele wiederum ebenfalls mit einem Kind. Und dann heißt es irgendwann, hey, hast du noch vielleicht, ich kann das nicht so richtig erkennen, wie schaust denn du wirklich aus, schick doch mal ein Bild vielleicht im Bikini. Ja, und sobald das passiert, kann der oder die Täter in dem Fall sozusagen sich immer mehr, wenn man so will, belastbares Material holen und dann gleichzeitig aber auch dem Kind sagen, hey, du hast mir Bikini-Fotos von dir geschickt. Oh, du bist aber ein böses Mädchen, ehrlich. Stell dir mal vor, deine Eltern wüssten das. Hättest du dann dein Smartphone noch länger?
Jetzt schicken wir doch mal.
Dann geht nämlich die Erpressung langsam los. Und am krassesten mit Abstand ist dann natürlich, sobald das erste Bild geschickt worden ist, wie auch immer, wo das Kind eindeutig zu wenig anhat, hat der Cybergroomer leider sehr gute Karten, weil er kann dann sagen: Hör zu, jetzt pass mal auf. Wenn du nicht willst, dass morgen früh in allen Klassenchats deiner Schule der Sticker auftaucht mit dir nackt. Die gesamte Schule sieht dich nackt. Alle Lehrer, die Polizei und spätestens mittags deine Eltern. Du hast dein Handy nie wieder. Außer wir treffen uns heute Abend noch an der einen Stelle da hinten im Park, wo wir zwei alleine sind. Kommst du? Niemand oder die wenigsten Eltern reden mit ihren Kindern darüber. Ich mache das in der Grundschule. Weil ich kann nicht einen Workshop halten, der heißt sicher im Internet und nicht über Pädokriminelle reden. Als ich damit angefangen habe, habe ich immer erstmal die Schulleitungen gefragt, ob das denen recht ist. Ja, weil es ist ja dann doch eine Thematik, wo dann auch manche Eltern unter Umständen kommen können und sich beschweren und sagen, das ist ja furchtbar, wovon redet denn der da, wir sind in der Grundschule. Aber die Schulleitungen, die sagen in der Regel, bitte, bitte, machen Sie es unbedingt. Sie sind nämlich ein hervorragender Schuldiger, weil sie sind morgen wieder weg. Und ich mache das auch deshalb, weil ich selbst schon, ich hasse diese ganze Thematik, aber gleich in meiner dritten Grundschule kam ein Mädchen zu mir und hat mir relativ klar erzählt, dass sie beabsichtigt, sich mit einem ihrer neuen Kontakte quasi am Folgetag zu treffen. Und sie war sich nicht ganz sicher. Und Tatsächlich, ich dachte, ich glaube, also dieses, wir waren auf dem Land, ja, die Eltern haben keine Ahnung, was TikTok war. Sie hat noch einen Witz gemacht, sie hat gesagt, mein Papa denkt, TikTok ist eine Süßigkeit.
Verstehe.
Und die Eltern sind Landwirte, den ganzen Tag auf dem Feld, die wissen gar nicht, was die Tochter macht. Und und dann stellt sich raus, das war sehr, sehr real. Und es gab auch tatsächlich, ich habe das dann übergeben an die Schulleitung, und es gab einen Polizeieinsatz, die diesen Mann festgenommen haben. Und da wurde mir klar, um Gottes Willen, mein Gott, ich habe in dieser Nacht nicht geschlafen, weil keiner wusste, geht es gut, Gott. Und vor allem war sie natürlich nicht überzeugt, dass ich ihr jetzt die Wahrheit sage, weil sie hatte 5 Monate mit ihrem neuen Freund Kontakt. Und jetzt komme ich daher plötzlich, sie kennt mich seit 90 Minuten, und ich erzähle ihr, dass ihr Freund nicht ihr Freund ist. Also, dass sie mir glauben würde, war nicht besonders hundertprozentig klar. Das heißt, da habe ich dann mit dem Holzhammer serviert bekommen, dass diese Thematik sehr, sehr real ist. Und das Dümmste, was Eltern tun können, ist zu hoffen, dass es das eigene Kind nicht erwischt. Das ist sowas von einfältig. Wir müssen unsere Kinder darauf vorbereiten, weil, wenn sie es wissen, ist es schon nicht mehr so gefährlich. Und ich empfehle immer folgende Formulierung, und die ist einigermaßen grundschulleitungssicher und auch Eltern approved. Ich sage, hör zu, es gibt Menschen, das können Jugendliche, jüngere Erwachsene oder ältere Erwachsene sein, die mögen gerne Kinder entweder nackt anschauen oder nackt berühren. Und das ist verboten. Das dürfen Erwachsene nicht und auch Jugendliche nicht. Und deshalb musst du Folgendes wissen. Im Internet wollen diese Leute dich im Chat überreden, dich auszuziehen vor der Kamera oder sich heimlich mit dir zu treffen, ohne dass es die Eltern wissen, um dich dann nackt zu berühren. Das sagen sie natürlich vorher nicht. Und das war es auch schon. Ich meine, wenn die Kinder diese 3 Sätze hören, dann werden sie nachher sehr, sehr viel vorsichtiger sein. Und aber das Allerwichtigste ist natürlich, was macht ein Kind, wenn es so etwas erlebt? Und es gibt nur eine schmale, kurze Zeit, in der man als Eltern noch eine Chance hat, was mitzukriegen, weil der oder die Täter, die nehmen dieses Kind in Beschlag. Und die sind, sorry, aber natürlich intellektuell einem Kind überlegen und wissen genau, was sie machen. Und jetzt kommt leider noch eine sehr, sehr schockierende Nachricht am Schluss zu diesem Thema. KI steht vor der Tür. Das heißt, in den Gruppen, im Dark Web und auf Telegram wird bereits diskutiert, wie groome ich durch KI. Ich muss nämlich nicht mehr mühsam selbst ein Kinderspiel spielen, um mich an Kinder ranzumachen. Ich mache einfach 50.000 Agenten, die dieses Spiel spielen und automatisiert Chatnachrichten schreiben und dann mir die Kinder liefern, die sich ausziehen, die es nicht verstanden haben. Und das macht mir eine Heidenangst, weil ich weiß, dass unsere Flanke völlig offen ist. Es gibt keinen Kinderschutz im Internet, es gibt keinen Jugendschutz im Internet. Das heißt, wenn jetzt KI benutzt wird, da wird es massiv Opfer geben. Und das tut mir jetzt schon leid für diese Kinder. Schlimm.
Ja, ich muss auch kurz durchatmen, komme aber trotzdem zu noch einer weiteren Gefahr. Mobbing und Co. Vielleicht auch nochmal mit dem KI-Aspekt. Ich meine, es war jetzt letzte Woche, als ich gelesen habe, war es Frankreich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber die Meldung, dass etwas vor Gericht gegangen ist, dass jugendliche Klassenkameradin mit einem Deepfake-KI-Video.
Ach, das hätte auch in Deutschland sein können.
Glaube ich sofort. Letztlich, wir sind im Thema Klassenchats und so weiter. Wie tasten wir uns denn jetzt da vor? Brauchen wir erst wieder die ungeschönte Realität oder versuchen wir gleich lösungsorientiert zu sprechen? Was meinst du?
Also ich glaube, man muss sich schon klar werden, auch hier ist KI leider momentan das große Thema, und die mit Abstand dümmste Nutzung von KI ist aus meiner Sicht sind sogenannte Deep Nudes, wie du gerade schon erwähnt hast, oder Nudifying Apps oder Undress Apps. Aber was den Erwachsenen nicht klar ist, Kinder und Jugendliche bekommen auf Social Media Werbung für diese Apps. Sie bekommen Werbung dafür. Und die werben alle damit, du nimmst ein Foto, ein beliebiges Foto, einer, natürlich meistens einer irgendwie hübschen jungen Frau, eventuell Mitschülerin oder vielleicht jüngeren Lehrkraft. Und dann drückst du auf einen Knopf und dann ist diese Person nackt. Natürlich ist sie nicht wirklich nackt, sondern die KI rechnet sich den Körper darunter aus. Aber das kann sie inzwischen so derart realistisch, dass es gar keinen Unterschied mehr macht. Ja? Und dann hat man den lustigen Sticker für den Klassenchat, schaut mal die Biolehrerin nackt, schaut mal Mitschülerin Y nackt. Betroffen sind so, ja, keine Ahnung, 98% weibliche Personen. Und man muss sich wirklich fragen, was reitet Apple und Google, dass die diese Apps nicht aus den Stores nehmen, weil es gibt eigentlich keine Möglichkeit, die zu benutzen, ohne Straftaten zu begehen. Wie es solche Apps überhaupt geben darf, da sollte man sich mal wirklich heftig drüber überlegen. Und zum Zeitpunkt dieses Podcasts gibt es etwa 40 bis 50 Undress-Apps. Ja, 40 bis 50. Gibt auch Webseiten, die das machen. Hurra. Aber so quasi die Verfügbarkeit dieser Apps, also alles, was machbar ist, wird natürlich gemacht, wenn es irgendwie eine Art von, in Anführungszeichen, Spaß mit sich bringt. Aber das ist sicher derzeit leider der häufigste Trend. Wenn ich darüber mit Schülern rede, schauen mich die Lehrkräfte oft ganz konsterniert an, nach dem Motto, wie können sie den Kindern diese Idee geben?
Naja.
Und dann muss ich den Lehrkräften erklären, hören Sie, ich finde es ja nett, dass Sie mich so hoch einschätzen, dass ich Jugendlichen Ideen geben könnte, aber ich muss Ihnen sagen, ab 2 Smartphones pro Klasse sind Erwachsene nicht mehr die Ideengeber. Das macht TikTok oder beziehungsweise das machen soziale Medien oder der Klassenchat. Wir unterschätzen maßlos den Einfluss des Internets auf unsere Kinder. Gleichzeitig erlauben wir unseren Kindern, und das ist ja wirklich irre, die Nutzungszeiten unserer Kinder, wenn man sich das mal bei Tag zu Gemüte führt, dann kommt man auf unglaubliche Zeiten. Selbst wenn man die konservativsten Studien nimmt, zum Beispiel in Deutschland gibt es da die GYM-Studie, da sind wir bei der reinen Smartphone-Nutzung bei Jugendlichen von circa 3,5 Stunden pro Tag. Das klingt erstmal einigermaßen gar nicht so schlimm. 3,5 Stunden, ja, ist schon vielleicht viel, aber jetzt muss man mal rechnen. 3,5 Stunden pro Tag sind 24,5 Stunden die Woche nur am Smartphone.
Ja,
selbst Smartphone, wenn das stimmt, was übrigens ich sagen kann, wahrscheinlich nicht stimmt, weil es gibt einen sehr großen, im wahrsten Sinne des Wortes Graubereich oder ein Dunkelfeld, und das ist nämlich nachts. Und da ist auch etwas, was ich in der Forschung noch nicht wirklich gut ausgeleuchtet gesehen habe. Kinder nehmen sehr gerne heimlich das Smartphone ins Bett. Ja. Und zwar, das Interessante ist, wenn ich die Kinder frage, wer von euch hat Eltern, Papa oder Mama oder beide, die ihr Smartphone als Wecker benutzen? Mhm. Melden sich über 90% regelmäßig, egal wo ich bin. Über 90%. Und dann ist ja kein Wunder. Ich meine, irgendwann, dann sage ich, wer sieht regelmäßig, dass die Eltern abends mit Smartphone ins Schlafzimmer gehen oder in der Früh mit Smartphone aus dem Schlafzimmer kommen, dann ist die Standardantwort der Kinder, beide. Das ist das, was die Kinder sagen. So, und dann ist kein Wunder, dass die Kinder das natürlich auf Dauer irgendwie auch wollen, ist ja klar. Und spätestens ab der 5. Klasse wollen sie es ganz, ganz verschärft, weil dann gehen die Klassenchats los. Und auch das, wer seinem Kind ein Smartphone ins Bett erlaubt, der hat vergessen, wie wir selbst als Kinder waren. Das ist wirklich irre. Wir haben es vergessen in diesem Moment, aber Kinder wollen Spaß. Und wenn sie am Abend oder nachts mit den anderen noch lustig quasi ein bisschen tuscheln können, das haben wir auch gemacht im Landschulheim und im Skilager und im Besinnungslager, was weiß ich. Wenn Kinder zusammen sein können nachts, dann haben sie nochmal richtig Spaß. Und deshalb in den Klassenchats gibt es mehrere tausend Nachrichten pro Nacht oft. Ja? Pro Nacht. Und dann fragen wir die Kinder, wie viel davon sind lustige Sticker? Dann sagen sie, was weiß ich, fast alle. Die schicken sich die ganze Nacht Witze rum und haben Spaß. Und wir hätten das auch gemacht. Ja, das ist, man muss sich, ich verurteile das überhaupt nicht, ja, sondern ich sehe das als völlig logische Folge. Kinder haben dieses Bedürfnis und weil sie können, machen sie es. Ja? Gleichzeitig fallen alle Eltern und Lehrer aus den Wolken, wenn wir dann zum Beispiel am Abend sagen, wissen Sie, heute gab es einen Klassenchat, da gab es nachgewiesenermaßen heute 6.438 Nachrichten in einer Nacht letzte Woche.
Und die Zahlen stimmen, ne? Die hören sich so exorbitant
an. Die sind extrem schwer zu bestimmen, ja, auch weil WhatsApp, der Notifikations, ja, die Anzeige, die hört bei 999 plus, ja, auf. Ja, das heißt, ab 1000 muss man letztendlich zählen oder schätzen. Aber dieses 999 plus Symbol, das, ich kenne keinen Erwachsenen, der das je gesehen hat. Aber so gut wie alle Siebtklässler, mhm, wenn die morgens an ihr Handy gehen, steht da 999 plus. Und zwar nicht nur einmal. Mhm. Irgendwann entdecken dann die Größeren auch die sogenannten Autoklicker. Das sind also kleine Programme, mit denen kann ich aus einer großen Datenbank alle 20 Sekunden einen Sticker in den Klassenchat schicken. Und es läuft rund um die Uhr. Natürlich kommen da viele, viele Nachrichten in Anführungszeichen zusammen. Da gilt dann eben jeder Kackhaufen-Emoji als Nachricht oder eben jeder Sticker. Aber allein die schiere Masse darf uns eigentlich nicht überraschen, weil dass Kinder das machen wollen, ist klar. Und dass sie aber auch, und das ist das Spannende, sie dürfen ja sogar, sie dürfen ein Smartphone ins Bett nehmen. Und die Eltern, ich muss sagen heute, es kommt mir immer irrealer vor, glauben dann, ihre Kinder hören noch ein Hörspiel und legen es dann weg. Mhm. Oder hören ein bisschen Musik und legen es dann weg. Oder benutzen es selber als Wecker und nur deshalb wollen sie es haben. Das ist so derart naiv. Also da müsste man sich eigentlich selber ohrfeigen, ja, wenn man so denkt.
Darum, du nennst das in deinem Buch auch den größten Fehler, wenn ich mich richtig erinnere, ja, ja, ist, dass das Kind, das ist der größte, die Kinder, ja, das Smartphone mit ans Bett nehmen zu lassen.
Der größte einzelne Fehler, sagen wir so, oder ja, den man eigentlich leicht beheben könnte. Das Gerät muss nachts aus dem Zimmer. Allerdings nicht nur bei den Kindern. Hm. Und jetzt kommen wir an die Grenze, wo es dann schon gleich wieder hakt.
Ja.
Aber Herr Wolf, ich bin erwachsen, ich will am Abend halt noch mal ein bisschen entspannen. Ja, Moment mal. Wir merken alle als Erwachsene, dass wir, je älter wir werden, desto mehr erwischen wir uns dabei, dass wir Sachen genauso machen wie unsere Eltern, weil wir nie drüber nachgedacht haben. Wir haben es einfach so gelernt. Oh, nicht aktiv, sondern passiv, wir haben es gelernt. So war es, so haben es meine Eltern gemacht. Man macht es in Ermangelung von Alternativen einfach vielleicht selbst automatisch. Und genauso ist es bei dem Zeitpunkt, bei der Thematik. Die Wissenschaft erforscht es nicht. Zumindest müsste man allen Kindern, die ihre wahre Handynutzung angeben, denen müsste man wirklich vertrauensvoll, mit viel Gefühl klar machen, dass egal, was sie heute sagen, auf gar keinen Fall werden es die Eltern erfahren, auf gar keinen Fall wird es überhaupt irgendjemand erfahren. Und jetzt reden wir mal darüber, wie lange warst du schon mal auf, unter der Bettdecke, ja, bevor du am nächsten Tag in die, ja, Schule gegangen bist. Und da ist es, ich war diese Woche an drei Grundschulen. In jeder Klasse, dritte und vierte, gibt es ein paar Kinder, 1, 2, 3, 4, die schon mal eine Nacht durchgemacht haben mit dem Smartphone und dann in die Schule sind. In der Grundschule. Und das sind Sachen, die können viele Eltern einfach nicht glauben. Und sie wollen es nicht wahrhaben. Und man kann nur sagen, ich sage es nochmal, wer einem Kind ein Smartphone ins Bett gibt, hat keine Ahnung, A, was sie machen und, ja, B, wie lange. Und deshalb ist es der grobe Missbrauch, die schlimmsten Sachen. Cybermobbing ist nachts härter, Cybergrooming ist nachts viel virulenter, weil die Täter wissen, ja, wenn dieses Kind, ja, nachts allein im Internet ist, dann haben die Eltern sowieso keinen Peil.
Ja.
Cybergrooming ist härter, nachts wird stärker beleidigt und so weiter, weil eben die Eltern und alle anderen sind einfach nicht auf der Bildfläche. Und auch die Inhalte sind wesentlich härter. Pornografie, extreme Gewalt. Und es ist interessant, wenn man 10. Klassen zum Beispiel fragt, rückwirkend, weil die sind schon, die können schon ganz gut so reflektieren. Die 8. sagen was anderes, aber die 10., wenn man die fragt, wem von euch schon mal aufgefallen, dass die Empfehlungsalgorithmen auf allen Apps die Verticals zeigen, also quasi schnell geschnittene Kurzvideos im Hochkantformat hochgradig personalisiert. Das ist im Prinzip das TikTok-Prinzip, was inzwischen auch YouTube übernommen hat mit YouTube Shorts und Instagram mit Instagram Reels und Snapchat mit Snapchat Spotlight. Das heißt, überall gibt es die jetzt und da reicht es ja dem Algorithmus, wenn er alle halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde mal ein extrem krasses Video kurz vorspielt, dann ist der 10-Jährige nämlich wieder wach und hält noch eine Dreiviertelstunde durch. Ja? Und das ist etwas, das passiert tagsüber, wenn man den Kindern glauben kann, nicht so sehr, so schnell. Und auch das ist etwas, was die Eltern sich nicht vorstellen können. Weil sie selbst, wenn sie TikTok schauen, das nicht sehen. Weil sie selbst, wenn sie YouTube schauen, das nicht sehen. Und weil sie selbst, wenn sie Instagram schauen, das nicht sehen. Das bedeutet, die Erwachsenen denken fälschlicherweise, sie hätten so ein Gefühl dafür oder eine Ahnung, was Kinder im Internet erleben, von ihrer eigenen Erfahrung mit den gleichen Apps. Wir müssen aber niemals unterschätzen die Raffinesse der Digitalindustrie, wo hier quasi die jeden Psychotrick einsetzen, den es gibt, um auch natürlich die Kinder bei der Stange zu halten. Und wir erleben ja in unserer gesamten Gesellschaft, wir packen es ja auch nicht. Ja. Also die Erwachsenen haben alle ein Problem oder zunehmend. Und auch wenn man die Kinder fragt, wer von euch hat Eltern, die länger am Smartphone sind, als sie eigentlich wollen, melden sich fast alle Kinder. Die Kinder schauen genau zu. Und wir können nicht erwarten, dass unsere Kinder was können, was wir nicht können, nämlich Handy weglegen. Und deshalb müssen wir es regulieren. Es gibt keine Wahl. Kinder können nur zu sagen, hey, wir müssen unsere Kinder erziehen, wir müssen ihnen Medienkompetenz beibringen. Das ist schön und absolut notwendig, aber es reicht nicht. Ich glaube, wir brauchen früher oder später eine Regulierung auch durch staatliche Seite.
Und hast du konkrete Vorstellungen, wie diese Regulierung ausgestaltet sein könnte? Gibt es gute Vorbilder vielleicht schon aus anderen Ländern, einzelne
es
Bundesländer?
Ist sehr es ist sehr schwer. Ich habe natürlich, und jetzt werden sozusagen Verfechter der reinen Medienerziehungslehre sofort nach vorne springen. Es ist schwer, weil man sieht es gerade sehr gut in Australien. In Australien hat man sich entschlossen, Social Media ab 16 zu machen. Das wurde weltweit beachtet und jetzt geht es aber in die Praxis. Und schon liegt der Teufel im Detail. Jetzt haben sie sich entschlossen, zum Beispiel YouTube nicht mit einzubinden, weil YouTube ist ja eigentlich eine Videoplattform und kein Social Media Plattform. Okay. Und jetzt sagt TikTok, na, ihr spinnt wohl, unser härtester Konkurrent YouTube, die lasst ihr laufen und uns verpflichtet ihr für eine Verifikation. Okay. Das ist, oder WhatsApp. Was ist WhatsApp? Ist WhatsApp ein ist Social Media? Natürlich ist es Social Media, wenn der Klassenchat entsteht. Natürlich ist WhatsApp kein reiner Messenger mehr durch die Kanäle. Das ist auch was die Erwachsenen in der Regel nicht kennen. WhatsApp hat jetzt Kanäle als auch Inhalte. Da geht es auch teilweise, gibt es Kanäle, da geht es um Sex innerhalb von WhatsApp. Das heißt, man muss nicht mal was Schlimmes geschickt bekommen. Aber da gibt es natürlich auch Kanäle für den FC Bayern und alles Mögliche. Da müsste man ja die verbotenen Sachen suchen. Das machen Erwachsene nicht, aber Kinder. Also der Teufel liegt im Detail. Ich glaube aber, dass wir müssen, glaube ich, zumindest inhaltlich Folgendes tun. Wir müssen die reale Welt als Beispiel nehmen. Wenn ich ein Bordell eröffne oder ein Casino und in meinem Haus passieren Dinge ab 18, dann muss ich selbst aktiv dafür sorgen, durch einen Türsteher, der Ausweise kontrolliert, dass niemand unter 18 in meinem Haus ist. Wenn ich dabei erwischt werde, dass da Jünger drin sind, dann muss ich so hart bestraft werden, dass im Prinzip ich zumache. Das nennt man dann Kinder- und Jugendschutz. Ja. Im Internet gibt's das nicht. Im Internet haben wir bis jetzt folgende Situation. Es gibt ein uraltes Gesetz aus den USA, Section 230 aus den 90er Jahren. Aus den 90ern, das kann man sich gar nicht vorstellen, fast 30 Jahre alt, dass im Prinzip Social-Media-Plattformen von jeglicher Verantwortung für jegliche Inhalte befreit. Nach dem Motto, der es hochlädt, ist verantwortlich und nicht die Plattform. Ich würde es aber anders so machen. Wenn die großen Plattformen, wie zum Beispiel, und da muss ich einfach namentlich nennen, das ist TikTok, Instagram, Snapchat und YouTube. Und natürlich die Spielehersteller. Wenn ich es nicht schaffe, dass keine Inhalte ab 18 auf meiner Plattform sind, dann dann habe ich diese Inhalte und dann muss ich meiner Meinung nach als Gesetzgeber in Deutschland meiner Schutzpflicht nachkommen und diese Plattform verpflichten, eine Ausweiskontrolle durchzuführen. Und das Irre ist, die gibt's ja. Man kann heute mit dem Smartphone seinen Ausweis auslesen in 3 Sekunden. Das macht jeder, wenn er mit dem Flugzeug fliegt, automatisch. Ja. Da lesen wir auch quasi, da ist ein RFID-Chip drin. Auch im Reisepass, im Personalausweis ist der auch. Das heißt, jeder könnte selbstverständlich mit seinem Ausweis sein Alter nachweisen und das kann selbstverständlich auch nicht personalisiert gespeichert sein. Und natürlich gibt es dann wieder Eltern, die so unglaublich begrenzt sind in ihre, in ihre Verantwortung oder Verantwortungsfähigkeit, dass sie ihren Kindern das dann vielleicht sogar quasi erlauben würden. Und natürlich würde es Kinder geben, die sich die Ausweise ihrer Eltern schnappen und das umgehen. Aber wir hätten zumindest ein gesellschaftliches Signal. Ja. Genau wie beim Alkohol oder beim oder auch noch besser vielleicht als beim Führerschein. Wir lassen ja auch 12-Jährige nicht Auto fahren. Ja. Das erlauben wir nicht. Es gibt ein Autofahrverbot für unter 17-Jährige in Deutschland. Und deshalb, ich finde, wir müssen auch bei Social Media von Verboten reden dürfen, ohne dass irgendjemand gleich sagt, Verbote bringen gar nichts, die Kinder umgehen es. Ja, natürlich, klar gibt es Jugendliche, die organisieren sich eine Flasche Schnaps. Und trotzdem bin ich froh, dass wir diese Verbote haben. Wir brauchen die unbedingt.
Absolut, danke für das klare Plädoyer. Mhm. Jetzt bist du damit schon zumindest auf gesellschaftlicher Ebene in die Lösungen eingestiegen.
Ein bisschen, ja.
Hast du denn Tipps für Eltern oder Erwachsene, die uns gerade zuhören, wie sie vielleicht in ihrem Alltag ein bisschen besser, ein bisschen cleverer an das Thema Smartphone-Nutzung rangehen können?
Oh, da hätte ich mehrere. Fangen wir mal so an. Eltern, deren Kind noch kein Smartphone hat. Also Eltern, heute muss man sagen, im Kindergartenalter oder beginnende Grundschule. Bitte, bitte, liebe Eltern, informiert euch vorher. Die Smartphone-Übergabe ist ein lebensverändernder Moment für euer Kind und ihr müsst euch selbst darauf vorbereiten. Euch selbst, und das dauert. Ihr müsst euch klar machen, ihr gebt eurem Kind ein Gerät, das Millionen Apps installieren kann und jede einzelne dieser Millionen Apps verwandelt dieses Gerät in ein völlig anderes mit eigenen Risiken und eigenen Chancen. Ein Smartphone ist das komplexeste Gerät der Welt mit Abstand und deshalb müssen Eltern sich darauf vorbereiten und vor allem müssen sie auch irgendwie erstmal akzeptieren, wie wichtig Medienerziehung geworden ist in einer digitalen Welt. Ich muss sagen, natürlich ist es mein Beruf, aber ich auch mit meinen Kindern, ich sehe immer wieder, digitale Medienerziehung ist heute vielleicht sogar der wichtigste Teil der Erziehung, weil er alles umfasst, was wir heute erleben. Und die KI kommt um die Ecke. KI ist jetzt kurz vor, wir leben in den letzten paar Jahren, wo KI nicht alle Teile unserer Gesellschaft durchdringt. Und für mich ist KI das absolut letzte oder nicht Warnsignal, die ultimative Aufforderung, kümmert euch um das, was auf dem Bildschirm eure Kinder, was da abläuft, weil wenn ihr es jetzt nicht tut, verlieren wir unsere Kinder, wir verlieren sie, weil wir nicht mehr mitkommen, was da passiert und wir müssen Fundament bauen jetzt, ein Fundament des Vertrauens und unsere Kinder glauben nämlich entgegen unserer eigenen Ansicht großflächig, dass wir Eltern inkompetent sind. Und zwar merken die das relativ schnell, weil die Welt ist offensichtlich anders, wie wir sie ihnen erzählen. Weil wenn ich als 8-Jähriger mal eine Hinrichtung sehe oder als 10-Jähriger einen Hardcore-Anal-Rape-Gangbang, dann passieren da Dinge, die haben meine Eltern mir nie erzählt. Darauf haben sie mich nie vorbereitet. Entweder sind meine Eltern also ahnungslos, das wäre schon mal ziemlich schlimm, oder es ist ihnen wurscht, das wäre noch schlimmer. Also sind sie im besten Fall ahnungslos. Im besten Fall. Will ich zu diesen Menschen gehen und mich beraten lassen? Deshalb bitte, bitte, bereitet euch darauf vor. Es gibt genügend super, super Literatur zu dem Thema. Man muss sich nur interessieren. Es gibt auch tolle Webseiten wie clicksafe.de zum Beispiel. Oder ich empfehle allen unbedingt mediennutzungsvertrag.de. Das ist eine Webseite, da könnt ihr einfach nachschauen, was gäbe es denn für gute Regeln. Und dann hockt euch bitte zu zweit, Mama und Papa, einen ganzen Abend an diese Website und lest euch einfach mal durch, was könnten wir denn so für Regeln uns überlegen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet euch zwischen Mama und Papa schon oft unterhalten, weil ihr seid euch wahrscheinlich nicht 100% einig über alles sofort. Das heißt, super, dass ihr zwei schon mal miteinander redet. Und dann könnt ihr alle Regeln, die euch gefallen, per Drag and Drop auf ein eigenes Dokument ziehen. Ihr könnt auch manche Regeln einfach ein bisschen umschreiben oder auch neue schreiben. Und ihr werdet sehen, das dauert, weil ein Smartphone ist komplex. Aber alle Regeln, die da aufgeführt sind, werden ständig gebrochen, sonst würde sie da nicht stehen. Und dann kann man am nächsten Tag, wenn man es ausgedruckt hat, am nächsten Tag sein Kind dazu holen und sagen, hör zu, wir haben uns jetzt fürs nächste Jahr Folgendes überlegt. Und dann kann man mit seinem Kind alle Regeln durchsprechen. Das bedeutet, das Kind weiß, meine Eltern interessieren sich bis ins Detail, was ich im Internet mache. Meine Eltern haben Ahnung, die haben sich echt viel überlegt. Super, mit den Eltern kann ich eventuell reden, wenn was schief geht. Das ist schon mal nicht zu schlagen, dieses eine Gespräch. So, und dann bin ich natürlich sehr, sehr schlau beraten, wenn ich am Anfang eher vorsichtig bin. Das sind wir überall, das sind wir im Straßenverkehr, das sind wir in allen anderen gesellschaftlichen Sphären auch. Wenn ich nämlich am Anfang zum Beispiel, wie ich es ja auch schon zweimal gemacht habe, wenn man einem Kind das ein Smartphone gibt.
Das beschreibst du auch super in deinem Buch.
Ja, ich war so unendlich naiv. Ich kann es ja, ich hoffe und ich gebe das auch offen zu, weil ich glaube, ich war nicht nur naiv, sondern noch schlimmer. Ich dachte, ich wüsste was. Ich bin schließlich Silicon Valley Korrespondent und außerdem Gymnasiallehrer. Wenn es einer wissen soll, dann doch ich. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Null. Ich wusste gar nichts. Und deshalb finde ich, wenn man dann sozusagen am Anfang dem Kind ein Smartphone gibt und sagt, viel Spaß und hofft, wenn Probleme auftreten, dann lösen wir die unterwegs. Das geht immer 100% schief. Man erfährt nur 5% der Sachen, die schiefgelaufen sind.
Und wahrscheinlich ist das der Normalfall, ne?
Das ist der Normalfall. Die wenigsten Kinder trauen sich zu ihren Eltern. Aber ich sag's nochmal, warum sollten sie es auch tun?
Weil wenn
sie zu den Eltern gehen, riskieren sie ihr Smartphone. Und wenn sie nicht zu den Eltern gehen, riskieren sie es nicht. Das mächtigste Gerät, das Kinder je hatten. Die sind doch nicht bescheuert und bestrafen sich selbst. Deshalb schweigen sie. Und ab dem 5. sowieso, weil dann wollen sie nicht die Petze sein. So, und das heißt jetzt wiederum, wenn ich am Anfang aber enge Grenzen setze, wenig Zeiten, wenig Apps und jedes Jahr zum Schuljahresbeginn mehr erlaube, freut sich das Kind jedes Jahr. Und man diskutiert 5 oder 10 Jahre bergab und eben nicht, man hat nicht diese furchtbaren Diskussionen, aber Mama, warum soll ich was mit 12 nicht mehr dürfen, was ich mit 10 schon dürfte, alle dürfen das, nur ich nicht und meine Noten sind doch gut. Ja, und dann muss man nämlich sagen, ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe es falsch eingeschätzt, tut mir leid. Ja. Das heißt, ich muss meine Inkompetenz auch nochmal zur Schau stellen, wie mein pubertierendes Kind es dann von mir verlangt. Das ist unklug. Genauso WhatsApp. WhatsApp ist eigentlich völlig klar, wenn ich drüber nachdenke, was auf WhatsApp passieren kann und mein Kind kommt zu mir und viele fragen ja als allererstes, das Gerät wird ausgepackt und sofort wird WhatsApp installiert, als allererstes. Und dann muss ich aber eigentlich darüber sprechen mit meinem Kind. Und wenn ich schlau bin, dann sage ich meinem Kind Folgendes. Wenn mich das Kind fragt, darf ich WhatsApp, wenn es überhaupt fragt, dann kann ich ihm Folgendes sagen. Hör zu, ich erlaube dir gerne WhatsApp, aber es gibt Sachen, die sind so verboten, dass wenn du die nur geschickt bekommst und nicht löscht, dann ist es eine Straftat. Und weil du mir garantiert nicht alles sagen wirst, weil du willst deine Freunde nicht hinhängen, ja, und du willst dein Handy nicht verlieren, muss ich da ab und zu reinschauen dürfen. Ich schaue niemals alleine rein. Ich sag dir immer vorher Bescheid, weil ich brauche dein Vertrauen. Und ich tue es nicht zur Kontrolle, sondern zu deinem und zu meinem Schutz. Und wenn du mir das nicht erlauben willst, dann kann ich dir WhatsApp leider nicht geben. Magst du es haben? Wenn ich die Frage nämlich ganz am Anfang stelle, dann kann ich als Elternteil noch sozusagen die Regularien ausarbeiten. Wenn ich es erstmal hergebe, dann ist es zu spät. Das heißt, wir müssen vorher drüber nachgeben. Und ich sage bei jüngeren Kindern, wenn ich jüngeren Kindern WhatsApp erlaube und nicht reinschaue, dann riskiere ich natürlich, dass es schief geht. Und selbstverständlich trage ich als Erwachsener dafür die Verantwortung. Weil auch das, muss man ja auch sagen, liebe Eltern da draußen, was unsere Kinder im Internet machen und hören und sehen und posten. Das sind, wenn sie Kinder sind, also bis 13,999. Die Verantwortung liegt zu 100% bei den Eltern. Wo denn sonst?
Ich könnte mir vorstellen, dass sich trotzdem viele beziehungsweise einige Eltern denken, oh, da verletze ich aber die Privatsphäre meines Kindes. Ja, und da würdest natürlich. Du aber sagen, der Schutz geht vor.
Der Schutz geht vor. Wir dürfen ja auch zu einem Neunjährigen ins Zimmer gucken.
Ja.
Auch wenn der sagt, er
das
will nicht, dass
ich ein sehr gutes Bild.
Wir müssen schauen, dass der aufräumt.
Ja, das ist ein gutes Bild.
Und außerdem muss ich schauen, ob da nicht im Zimmer noch fremde Männer drin sind. Ja. Das muss erlaubt sein. Natürlich, in der Pubertät geht es dann los mit der eigenen Privatsphäre, ist schon klar. Und dieser schmale Grat zwischen so viel Kontrolle wie nötig und so viel Freiheit wie möglich, den muss man teilweise täglich neu austarieren. Aber bei Kindern müssen Erwachsene nachschauen, ob alles okay ist. Und man kann auch andersrum sagen, wenn ich meinem Kind die Privatsphäre gönnen will, dann darf ich ihm halt erst ein Smartphone geben, wenn es so alt ist. Aber das ist ja ohnehin die übergeordnete Frage. Und ehrlich gesagt, alle die sich intensiv damit auseinandersetzen, was bedeutet ein Smartphone für Kinder, kommen am Schluss auf die Idee, ich warte noch.
Ja.
Das ist ja alles viel zu früh, um Gottes Willen. Weil man könnte, um es ganz provokant zu sagen, man könnte auch sagen, wenn mich Eltern fragen, ab wann soll mein Kind ein Smartphone haben, dann ist meine Standardantwort, ja, das kommt auf die Eltern an. Wie viel wissen Sie denn über das Internet? Haben Sie eine Ahnung, was TikTok ist und Brawl Stars? Es kommt nicht auf Ihr Kind an, es kommt darauf an, wie viel Sie wissen und ob Sie Zeit haben für Ihr Kind. Wenn Sie sehr viel wissen und vorbereitet sind und einen Mediennutzungsvertrag haben und sind jeden Tag ab mittags da, dann können Sie eher früher anfangen. Und wenn Sie keine Ahnung haben, was TikTok ist, dann bitte so spät wie es geht, weil Sie können Ihr Kind nicht vorbereiten. Und wenn Sie beide berufstätig sind, Vollzeit, dann können Sie Ihr Kind auch nicht begleiten. Das heißt, aber man könnte es noch provokativer sagen. Man könnte sogar sagen, ab wann wollen Sie, dass Ihr Kind Hardcore-Pornografie sieht oder extremes Zombie-Gemetzel? Das ist in der Tat die gleiche Frage. Es ist die gleiche Frage.
Ja.
Und auch das ist, da wundere ich mich immer.
Ja.
Nein, mein Kind ist nicht so.
Verstehe.
Mein Kind ist nicht so. Es gibt da immerhin eine, die Ofcom in England, das ist so quasi so das Familienministerium, könnte man sagen. Die hat eine Untersuchung letztes Jahr rausgebracht, haben die 2000 Zwölfjährige gefragt nach Inhalten, die sie schon gesehen haben. Und alle 2000 haben gesagt, sie haben schon extreme Gewalt gesehen.
Okay.
Allerdings, wenn die Kinder sagen extreme Gewalt, meinen die damit Gewalt, wie sie die Erwachsenen noch nie gesehen haben. Also nur einer von 100 kennt einen aktuellen Horrorfilm ab 18.
Oh ja.
Das ist eine ganz andere Nummer wie das, was wir kennen als ab 18. Weil das, was wir kennen ab 18, ist heute ab 16. Das, was wir kennen als ab 16, ist heute ab 12. Aber das, was heute ab 18 ist, ist so pervers brutal. Das können wir uns nicht vorstellen. Allerdings, wir haben es vor der Nase.
Wir haben es vor YouTube. Der Nase.
Wir haben es vor der Nase. Nur schauen wir nicht hin.
Ja. Ich stelle noch eine Frage für die Eltern.
Gerne.
Wie reagiere ich denn, wenn sich mir mein Kind doch mal anvertraut, wenn es was Entsprechendes gesehen oder erlebt hat von den Dingen, die wir gerade gesprochen haben?
Ja. Das Erste ist, man bedankt sich für das Vertrauen. Das klingt erstmal kontraintuitiv, aber wir müssen unserem Kind sofort das Gefühl geben, du hast gerade keinen Riesenfehler gemacht.
Mhm.
Das ist ganz extrem wichtig. Ein Kind, das zu den Eltern geht und ihnen überhaupt irgendwas erzählt, je schlimmer, desto mehr müssen wir uns bedanken.
Mhm.
Weil je schlimmer, desto mutiger, desto mehr Mut hat das Kind gerade bewiesen. Das heißt, das Wichtigste, die initiale Reaktion ist, super, dass du es mir erzählst. Danke erstmal. Und wir werden auch, egal was jetzt passiert, deine Entscheidung war richtig. Zweitens, wir müssen uns natürlich im Klaren darüber sein, wenn einem Kind was Schlimmes passiert im Internet, wer trägt da die Verantwortung? Liebe Eltern, eigentlich sollten wir uns fragen, wer hat meinem Kind denn dieses Gerät gegeben, mit dem das passieren konnte?
Mhm.
Wer war denn das? Oder auch, wer hat meinem Kind erlaubt, WhatsApp zu nutzen, obwohl es lange nicht 13 ist, oder YouTube, obwohl es lange nicht 16 ist? Wer war das denn? die können wir gerne bestrafen, aber doch nicht unsere Kinder. Und deshalb, wenn Kinder dann anfangen, und ich habe das, das ist ganz lustig, ich spiele das sogar ins Detail vor in den Workshops. Mhm. Was denkt ein Kind, wenn es zum allerersten Mal was Furchtbares sieht? Und das ist ganz einfach. Das ist eine Abfolge von 5, 6 Gedanken. Der erste Gedanke ist Schock. Mhm. Darauf kann man nicht vorbereitet sein. Schock, teilweise leider Traumatisierung oder auch natürlich, die Kinder können Wochen nicht mehr schlafen. Das dauert nur 3, 4 Sekunden. Dann die zweite Reaktion ist Handy aus, TikTok zu, YouTube zu, Handy weg, Display nach unten. Die dritte Reaktion danach ist sofort schlechtes Gewissen. Oh Gott, das hätte ich nicht anschauen sollen, das ist ja furchtbar, das ist ab 18, ich bin 10. Viertens erstmal. Jüngere Kinder, denen das zum ersten Mal passiert, die überlegen dann, ja, aber in meinem ganzen Leben, wenn ich so viel Angst hatte wie jetzt, bin ich zu meinen Eltern, die haben mich umarmt, getröstet, alles gut, soll ich gehen? Fünftens, Kinder sind schlau und überlegen, na Moment, was könnte denn passieren? Die könnten mich jetzt nämlich fragen, was hast du denn gesehen? Zeig mal her. Und dann stellen sich die Kinder vor, wie ihre eigenen Eltern auf dem eigenen Gerät das unsagbar grausame, pornografische, ekelhafte Blut und so weiter sehen. Und dann stellen sie sich natürlich vor, oh Gott, wenn meine Eltern das auf meinem Smartphone sehen, was könnte die Reaktion sein? Und das Interessante ist, in allen Workshops, in den 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Klassen, kommt nahezu immer als erste Antwort, wovor habt ihr jetzt am meisten Angst? Handy weg. Und deshalb sollte man es umdrehen. Ich glaube, alle Eltern, die ihren Kindern ein Smartphone geben oder gegeben haben, sollten ihnen den folgenden Satz sagen. Er heißt, hör zu, lieber Sohn, liebe Tochter, du musst wissen, also ich habe dir ein Smartphone gegeben oder ich werde dir eins geben und du sollst eine Sache von vornherein wissen. Du kannst immer mit allem auf der Welt zu mir kommen. Ich werde dir deswegen das Smartphone nicht wegnehmen. Weil nur Kinder, die das sicher wissen, überlegen überhaupt, ob sie zu ihren Eltern geht. Das ist immer noch keine Garantie, aber das ist schon mal, sagen wir so, der größte Stolperstein aus dem Weg, das größte Hindernis aus dem Weg. Und wenn das Kind dann zu mir kommt und ich sehe das, dann muss ich ihm helfen und es nicht bestrafen. Weil wenn ich ihm jetzt das Smartphone wegnehme, kommt mein Kind nie wieder zu mir, habe ich vorher schon mal angedeutet. Das bedeutet, ich muss meinem Kind erklären, was es da gesehen hat. In den allermeisten Fällen kann man zumindest sagen, das ist nicht echt. Das ist ein Spiel, das sind Pixel Das ist nur ein Film, das ist Ketchup und Gummi. Du hast das, was da passiert ist. Und sehr, ich finde es ganz interessant bei mir, oft hilft auch der Hinweis, stell dir das Ganze nochmal vor, aber ohne Ton. Mhm. Das ist gerade bei diesen Horrorsachen tatsächlich, habe ich erlebt, so manchmal hilfreich. Weil wenn man sich so eine schreckliche Szene ohne Ton anschaut, dann ist sie nur noch plump lächerlich. Oft. Ja. Der Ton macht das Ganze so ungeheuer beeindruckend und schrecklich. Und ohne Ton ist es schon nicht mehr so. Aber das sind, wenn man so will, eigentlich harmlose Versuche. Natürlich will ich eigentlich nicht, dass das Kind das nochmal in Gedanken Revue passieren lässt, weil ich ja dann riskieren muss, dass es quasi nachträglich nochmal irgendwie, dass es triggert oder nochmal betroffen ist. Trotzdem, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es sich um Sachen handelt, die nicht echt sind, und das ist immerhin in den meisten Fällen der Fall, dann kann ich das erstmal darauf hinweisen, das ist nicht passiert. Es ist nicht passiert. Allerdings sehr schwierig wird es natürlich, wenn es echt ist. Und das haben wir auch leider immer wieder. Es gab zum Beispiel auf Instagram, das ist, muss man wirklich mal sich vorstellen, auf Instagram gab es Ende Februar eine 3-stündige in etwa Phase, wo beim Meta-Konzern was schiefgegangen ist. Und die haben 3 Stunden lang auf den Reels ein Gewaltvideo nach dem anderen abgespielt. Also auch Leuten, die normalerweise nur Katzenvideos sehen. Plötzlich waren stundenlang die allergrausamsten Sachen zu sehen. Ein sogenanntes sensibles Video nach dem anderen.
Ja.
Stundenlang, bis sie es gemerkt haben und wieder umgestellt haben. Und was in der Nacht passiert ist, ist aus meiner Sicht ein thermonuklearer Angriff auch auf unsere Kinder, weil man glaubt es kaum, aber es haben auch Grundschüler, haben Instagram und sie liegen nachts und sehen das dann.
Ja.
Und da gab es grausamste Sachen, so Gang-Geschichten aus Mexiko, wie die sich gegenseitig massakrieren. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Oder ganz bekanntes Elefantenvideo, wo ein Elefant einen Mensch in Indien, Thailand, ja, umbringen kann man nicht sagen, tötet, auf eine Art, die man nicht vergisst, wenn man es einmal gesehen hat. Und ich kam am nächsten Tag in die Workshops und die Kinder waren kollektiv schockiert. So was habe ich noch nie gesehen, weil
du merkst, gestern Nacht ist was passiert.
Ja, aber das war sagen wir so, ich habe natürlich, sowas war vorher noch nie passiert. Mhm. Weltweites Ausspielen von Horrorvideos.
Ja, okay, verstehe.
Dass ich es am nächsten Morgen nicht einordnen konnte. Lustigerweise hat mein großer Sohn mit 23, der hat mir dann erzählt, dass alle seine Freunde nur darüber gesprochen haben, da ist was schiefgelaufen. Und dann habe ich erst im Nachhinein verstanden, warum die Kinder in der Früh so verstört waren. Weil ich dann, als ich nämlich gesagt habe, hör zu, wenn ihr mal sowas echt, die Wahrscheinlichkeit ist, dass es nicht echt ist, ist sehr hoch. Und an dem Tag haben die Kinder mich angeschaut und gesagt, nein, das ist echt. Und dann habe ich gemerkt, oh, da war irgendwas, da muss was passiert sein, das gibt's ja gar nicht. Und habe aber erst am selben Tag abends es dann verstanden. Es gab keine Pressemitteilung dazu. Es gab die deutschen Medien haben darüber nicht berichtet.
Mhm.
Am nächsten Morgen gab es eine kleine Meldung im Spiegel.
Okay.
Das war's. Also an der Erwachsenenwelt ist dieses, also für mich ist es eine Art Social Media Tschernobyl. Da wurden in Deutschland aber tausende Kinder traumatisiert. Und keiner redet darüber. Das ist wirklich unglaublich. Ja? Ende Februar, 3 Stunden. Und ich vergesse es nicht. Ich werde es im Meta-Konzern eines Tages nochmal sagen.
Du merkst ja auch an mir, ich wusste natürlich, auf was ich mich einlasse. Ich finde aber deine Schilderung aus erster Hand trotzdem wirklich erschütternd.
Ja, leider.
Ich kann mir vorstellen, dass deine Erfahrungen noch weitaus tiefer gehen und schlimmer sind. Wie geht's dir denn da? Kommst du da auch manchmal an deine Grenzen in diesem Job?
Ja.
Ja.
Ja. Ich war gerade, bevor ich hierher kam, bei meinem Supervisor. Also ich muss mir Hilfe holen. Ich merke, ich kann es manchmal nicht aushalten. Manchmal könnte ich aus dem Stand auch einfach losheulen. Ich muss aufpassen, dass ich meine, das klingt jetzt wirklich super dramatisch. Aber mir ist es mal passiert, dass ich zwischen Schülerworkshop und der Lehrfortbildung musste ich einfach weinen. Ich konnte nicht verhindern, dass ich dann quasi mehr oder weniger in der Mittagspause, wo die Lehrkräfte an der Schule ist, einfach mitbekommen, dass die sehen, dass ich gerade einfach quasi jetzt meine Schutzschilde einfach sinken lasse. Und da habe ich mir gedacht, es kann nicht sein. Auch meine Frau ist da sehr schlau und sagt natürlich, hey, du musst dich da entlasten. Das kann nicht sein. Nicht, dass du dich irgendwie veränderst.
Ja.
Und ich hätte gerne weiterhin einen fröhlichen Mann. Ja, darauf hat sie auch recht. Und ich will ja auch das mir nicht zu nahe gehen lassen. Aber ich bin vielleicht inzwischen einfach sehr gut darin geworden, Kinder reden zu lassen. Und ich habe jetzt fast 2000 Workshops gemacht und ich kann inzwischen sagen, das kann ich wirklich. Und aber ich erlebe immer wieder Dinge, die immer wieder neu und jedes Kind, das in mir jemand sieht, mit dem man endlich mal über etwas reden kann, was man schon seit Jahren mit sich herumträgt, auch nie hat man es jemand gesagt und dann haben die im Workshop erlebt, dass sie gar nicht die Einzigen waren, dass denen passiert ist, weil das ist ja oft so, wenn ich gegroomt werde, ich denke ja, ich bin der Einzige. Oder wenn ich was Schreckliches sehe, dann kann es auch sein, dass ich denke, als Kind, ich bin recht lang der Einzige und dann merken die plötzlich, oh Gott, das waren ja ganz viele und die Lehrer, die hören immer vorher, hör zu, liebe Lehrer, sage ich ganz laut, so dass die Kinder das natürlich hören. In diesem Workshop wollen wir auch über alles reden, was Eltern typischerweise nicht wissen. Deshalb habe ich eine Bitte an euch, liebe Lehrkräfte. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr, wenn ihr nachher durch die Tür da hinten rausgeht und diesen Workshop verlasst, dass ihr bitte alles vergesst, wer heute wann sich gemeldet hat und was er gesagt hat. Und die Lehrkräfte lachen dann und sagen natürlich ja. Und dann sage ich, ja, können Sie doch mal ein ganz deutliches Zeichen geben oder ganz deutlich nicken, damit alle Kinder Ihnen das wirklich ins Gesicht schauen können. Und meinen Sie das ernst? Die Lehrkräfte machen das natürlich, meistens noch lachend, weil sie nicht wissen, was da noch kommt. Und das heißt, die Lehrkräfte sind tatsächlich aus dem Spiel. Die Kinder sind so aufgeregt, dass sie vergessen, dass da noch Lehrer sind. Das vergessen die. Gerade die Jüngeren, die gucken nach vorne und dann geht es richtig ab. Und dann gerade so diese kleinen Gruppen. Und ich weiß schon, wenn viele Kinder bei mir sind nach dem Workshop und ein Kind schaut mich so an, nach dem Motto, hoffentlich kriege ich noch die Gelegenheit, alleine zu sprechen, aber noch sind die anderen alle da. Verstehe. Dieser Blick, der bringt mich manchmal schon wenn ich so erahne, oho, da ist noch was im Busch und ich kann nicht immer mit allen Kindern sprechen. Das heißt, manchmal gehen mir Gelegenheiten flöten, die nur dann da sind. Und da erkenne ich die Begrenzung für mich. Ich kann ja nicht unendlich in die Tiefe gehen. Wir haben uns als Digitaltrainer entschlossen, wir wirken in die Breite, weil wir glauben, wir brauchen Awareness und ich bin kein Therapeut. Das heißt, wenn ich Kindswohlgefährdung direkt vor der Nase habe und ich habe Angst um Leib und Leben eines Kindes, dann, oder ein Kind sagt das Wort Hilfe zu mir, dann nehme ich das Kind im Prinzip an der Hand und gehe mit ihm zur Schulleitung. Aber ansonsten sind wir ja nur einen Tag da, hoffen, dass wir Impulse setzen können. Wir hoffen, dass die Kinder dann ihre Eltern am Abend zum Online-Elternabend quasi auf die Couch schleifen. Und das machen sie mitunter immerhin, weil wir machen die Elternabende immer online, sodass die Kinder dabei sein können am Abend. Das ist in Corona entstanden. Und jetzt können wir nämlich den Kindern sagen, hört zu, wir sagen euch die wichtigen Sachen, die wir den Eltern sagen, einfach jetzt schon. Und dann könnt ihr selber entscheiden. Wollt ihr, dass wir das den Eltern sagen oder nicht? Und alle Kinder wollen, dass jemand den Eltern sagt, bitte nehmt euren Kindern das Smartphone nicht weg.
Ja.
Das ist unser kleiner Trick. Das bedeutet aber auch, wir haben manchmal Eltern beim Elternabend, die schriftliche Einladung aus der Schule gar nicht lesen. Nur weil die Kinder ihnen das Tablet vor die Nase halten. Und wir glauben, dass das großen Erfolg hat, weil das sind dann die Eltern, die am meisten lernen. Und ich frage das auch immer ab. Ich sage dann immer am Schluss, liebe Eltern, wer von euch ist heute nur hier gewesen, weil die Kinder euch das gesagt haben? Und es sind immer einige Eltern und es freut mich jedes Mal. Aber ich erkenne meine Grenzen. Ich muss mir Hilfe holen von außen. Wir haben auch ein Team. Ich bin nicht mehr alleine. Also wir sind inzwischen zu neun. Wir sind 9 Digitaltrainer. Bald, ich nehme an, noch dieses Jahr werden wir wahrscheinlich auf 15 gehen. Wir tauschen uns auch im Team untereinander aus. Aber jetzt ist es so, ich bin nun mal der Senior in dem Ganzen. Ich mache das am längsten. Und ich habe jetzt niemanden, zu dem ich da quasi... Ich habe natürlich Leute, Kollegen, mit denen ich mich austausche. Aber ich habe... Supervision ist ja oft so, dass man mit dem Erfahreneren spricht, der das schon länger kennt, der mir helfen kann, das einzuordnen. Und das gibt es so noch nicht in meinem Team. Deshalb fühle ich mich da einfach bei einem Profi in besserer Hand. Ja. Und das war tatsächlich notwendig geworden, so nach 5-6 Jahren an der Front brauche ich das. Und ich komme da auch gerade her und bin total happy heute.
Das ist doch gut. Ich hab wirklich riesen Respekt vor deiner Arbeit und danke dir auch wirklich für diese Aufklärungsarbeit, die du da leistest. Ich verfolge das jetzt schon eine Weile. Darum war es mir auch wirklich ein Anliegen, dass wir hier thematisch aus unserem Podcast so ein bisschen ausbrechen, weil ich das Thema so wahnsinnig wichtig finde.
Ja, mir hat es auch Spaß gemacht.
Eine allerletzte Frage noch vielleicht. Was macht dir denn bei dem Thema Mut für die Zukunft, dass das alles sich zum Besseren bewegt?
Ja, ich höre jeden Elternabend auf mit dem Satz, ihr schafft das. Und ich meine es nicht ironisch. Und ich wünsche Ihnen natürlich, ich wünsche allen Eltern und den Kindern immer, hey, ich wünsche euch viel Erfolg dabei, gemeinsam das Internet zu entdecken. Die Welt wird nicht untergehen, eure Kinder werden es überleben. Und es sind aufregende Zeiten, zweifelsohne, aber ihr werdet es schaffen. Wir kämpfen natürlich dagegen. Ich glaube nämlich, dass sozusagen dieses Urvertrauen in die Zukunft gefährdet ist. Wenn Kinder sehr früh sehr schlimme Sachen sehen, verlieren die das nämlich. Und deshalb glaube ich, wir können sehr viel für die Zukunft tun, wenn wir zum Beispiel dafür sorgen, dass unsere Kinder zum Beispiel nachts kein Smartphone im Bett haben. Und es kommt nämlich nicht nur auf die Zeiten an, sondern auch auf die Inhalte. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist ganz einfach Schlaf. Ausreichend Schlaf. Wir haben zu wenig Schlaf als Gesellschaft, wir als Erwachsene auch. Wenn ich die Kinder frage, wer von euch hat Eltern, die unter der Woche öfter mal einschlafen vor Netflix oder Amazon Prime, melden sich so gut wie alle Kinder. Das ist unglaublich. Das heißt, das Beste, was wir tun können, ist Schlaf in der ganzen Familie. Ich meine, das klingt erstmal, aber das wirkt so positiv. Weil ausgeschlafene Kinder sind fröhlicher und zukunftsgewandter, zukunftszugewandter. Und deshalb vielleicht auch ein ganz guter letzter Tipp. Es gibt so Familienladegeräte für Smartphones und Tablets. Die gibt so, es gibt so kleine Familienladestationen, kann man auch mal suchen. Gibt es bei großen Versandhändlern mit ab 20, 30 Euro. Und wenn man das sich ins Wohnzimmer stellt und alle anderen kleinen Steckernetzteile einsammelt, die kommen in den Schuhkarton, die braucht man nie mehr, außer vielleicht mal im Urlaub. Und dann kann nur noch da geladen werden. Dann sucht man sich einen guten Platz in der Küche oder im Flur oder im Wohnzimmer. Und da, dann ruft man die Familie zusammen und sagt, hey, hört mal zu, wir können alle besser schlafen und länger, wenn wir heute nach, wenn wir ab jetzt hier unsere Geräte laden. Und deshalb machen wir die Zähneputzen-Regel. Keiner in der Familie tut mehr nach dem Zähneputzen am Abend noch digitale Geräte benutzen und in der Früh vor dem Zähneputzen auch nicht. Das heißt, man braucht noch ein paar Wecker. Es gibt aber auch tolle Wecker. Es gibt Brawl Stars Wecker und Fortnite Wecker und Roblox Wecker. Für die Kinder kein Problem und auch für die Erwachsenen bitte unbedingt, weil jetzt passiert Folgendes. Und das ist das, was mir so die Hoffnung macht. Natürlich können die Kinder jetzt um 2 Uhr morgens sich das Smartphone holen und um 4 Uhr morgens wieder hinlegen. Das machen die aber auf Dauer nicht. Sie gucken aber sehr wohl nach, liebe Eltern, ob eure Geräte da nachts drin sind. Die gehen nämlich aufs Klo und gucken dann darüber. Und wenn eure Geräte da nicht drin sind, dann, dann schlafen eure Kinder zu wenig und erleben schlimme Sachen und werden auch ihr schulisches Potenzial wahrscheinlich nicht abrufen und werden einfach der Zukunft gegenüber wesentlich negativer eingestellt sein. Wenn aber, liebe Eltern, eure Geräte da jede Nacht drin sind, dann werden eure Kinder wissen, aha, meine Eltern kümmern sich darum, halten sich selbst auch an Regeln und sind mir ein Vorbild, die geben sich Mühe und deshalb lohnt es sich vielleicht doch, in dieser Welt zu leben und eine tolle Zukunft zu erleben.
Ein tolles Schlusswort. Daniel, ich danke dir sehr, dass du da warst.
Ich auch. Dankeschön. Tschüss.
Der Utopia-Podcast.